Durch eine Verbesserung der Anbaumethoden konnte eben trotzdem die Sojaproduktion deutlich gesteigert werden in diesen Jahren, während gleichzeitig eben insgesamt ca. 13.000 Quadratkilometer Wald erhalten werden konnten in der Zeit.
60 Kilogramm, so viel isst jeder von uns jedes Jahr an Soja. Und ihr jetzt so, ja, aber ich doch nicht. Das sind ja umgerechnet rund 500 Sojaburger. Und ich sage, doch, versteckt. Wie, wann und wo, darauf gehen wir heute hier ein. Wir schauen uns auch mal die hartnäckigsten Mythen über Soja an und wie es um den Sojaanbau steht und was auch aktuell politisch so mit dem Soja passiert. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner und heute im Gespräch bei mir ist Ulrike Hartner, Project Manager Sustainable Land Use beim WWF und unsere Soja-Expertin. Hallo Ulrike.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du hier bist. Welche Klischees und Mythen über Soja bekommst du denn immer noch zu hören?
Ja, das Klassische, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, ist ja eigentlich, dass die Veganer den Regenwald aufessen, ihre Sojawurst, ihr Sojasteak und so weiter. Aber das macht natürlich tatsächlich nur einen kleinen Anteil aus. Also die menschliche Ernährung an sich generell ist beim Thema Soja, spielt eine Rolle, aber nicht so eine große, weil es sind nur circa 11%, die in die menschliche Ernährung direkt gehen, sei es eben als Tofu, als Sojawürstchen oder auch in Proteinprodukten mit Müsli und so weiter. Aber der ganz überwiegende Anteil tatsächlich, den konsumieren wir sozusagen indirekt über die tierischen Produkte, die wir konsumieren, wenn wir welche konsumieren, weil ca. 80% der weltweiten Sojaproduktion tatsächlich als Futtermittel verwendet wird. Und das ist sozusagen, also dadurch kommen auch diese 60 Kilogramm zustande, die genau sozusagen eine Schätzung sind für unseren Konsum, indirekten Konsum von Soja, weil wir eben durch den Konsum von tierischen Produkten dadurch uns auch, also oder dadurch auch die Futtermittel mitkonsumieren, die in diesen Produkten mitstecken.
Okay, also du hast jetzt das erste Mythos, das erste Klischee komplett ausradiert mit Zahlen und Fakten. Ich habe welche mitgebracht. Ich habe noch mehr Klischees für uns. Ah, ja. Das erste war natürlich, Leute, die Soja essen oder konsumieren, zerstören den Regenwald. Du hast gerade gesagt, nicht so ganz wirklich. Genau auf den Anbau und wie das ausschaut, da gehen wir nochmal nachher drauf ein. Ich habe vorher aber ein paar noch andere Klischees, über die wir mal kurz sprechen müssen. Soja ist immer Gentechnik und ab und zu habe ich auch den Begriff Frankensteinbohne gelesen. Was sagst du denn dazu?
Also tatsächlich ist Soja sehr oft Gentechnik, also vor allem alles, was als Futtermittel verwendet wird, ist eigentlich überwiegend gentechnisch verändert. Es gibt auch geringe Mengen an Sojaproduktion, zum Beispiel in Europa, die gentechnikfrei sind, die auch teilweise für Futtermittel verwendet werden. Und natürlich das Soja, was in die menschliche Ernährung geht, als Tofu und so weiter, das ist eben meistens gentechnikfrei, also vor allem wenn es Bio-Soja ist. Bei anderem Soja kann man sich da auch nicht so ganz sicher sein. Aber es gibt sozusagen nicht immer, also nicht alles Soja ist gentechnisch verändert, aber der größte Teil sozusagen.
Und was wird genau daran verändert? Also es hat ja einen Sinn oder einen Zweck oder ein Ziel, warum man etwas verändert.
Ja, also klassisch, dass die Resistenz der Pflanzen erhöht wird, die Resilienz gegenüber Schädlingen und so weiter und auch die Resilienz gegenüber zum Beispiel Glyphosat als Unkrautbekämpfungsmittel, dass die dem standhalten, alle anderen Pflanzen und Tiere und ja, alle Lebewesen sterben quasi weg, nur Soja überlebt, die Sojapflanze. Genau, und resistenter gegenüber Trockenheit und solche klassischen Sachen, genau.
Also eigentlich ein bisschen auch mehr an die zukünftigen Gegebenheiten besser angepasst?
Ja, also Soja ist generell relativ trockenheitstolerant und deshalb wird es auch immer interessanter hier in Europa für den Anbau. Also zum Beispiel auch in Süddeutschland geht es jetzt auch langsam damit los. Also man sieht eben natürlich auch hier in Europa immer mehr die Auswirkungen des Klimawandels und dadurch wird Soja als Pflanze auch interessanter.
Gut, dann kommen wir doch zum nächsten Klischee. Soja wächst nur in Südamerika.
Sehr viel Soja wächst in Südamerika, das ist richtig, aber tatsächlich auch sehr viel in Nordamerika, also in den USA. Die USA sind auch ein sehr großer Sojaproduzent und auch in anderen Ländern, also zum Beispiel auch in Asien, in China wird Soja angebaut und eben auch in Europa, wie ich schon gesagt habe, also Frankreich, Italien und so weiter, das ist vor allem für so höher Qualitäts-, also qualitätsreicheres Soja eben für die menschliche Ernährung auch. Aber auch in der Ukraine wird viel Soja angebaut, aber das ist alles auf dem Weltmarkt eher zu vernachlässigen. Also Brasilien ist der wichtigste Sojaproduzent weltweit, danach gefolgt von USA und danach mit viel Abstand kommt dann Argentinien und dann China und andere Länder, genau.
Okay, wow, also es ist doch weiter verbreitet, als ich auch gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem europäische Anbaugebiete überraschen mich jetzt gerade ein wenig. Wenn wir jetzt über Soja sprechen, du hast es vorhin schon kurz gesagt, aber lass uns da gerne nochmal tiefer drauf eingehen. Wie viel ist wirklich das, was wir im Supermarkt sehen? Was ist das, was wir nicht sehen? Und wie gibt es da Unterschiede in der Art des Sojas, was wofür verwendet wird?
Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass das Soja, was eben in die menschliche Ernährung geht, überwiegend aus Europa stammt. Und ja, vor allem bei der Bioproduktion kann man eben sagen, Frankreich, Italien, Österreich ist zum Beispiel auch relativ weit vorn mit der Sojaproduktion. Und das sind aber, wie gesagt, nur ganz kleine Mengen, die eben in die Tofu-Wurst und so weiter gehen. Und also insgesamt 11% der weltweiten Sojaproduktion gehen in die menschliche Ernährung und dann eben 80% in die Futtermittel. Und das sieht man dann im Supermarkt eben quasi nicht direkt, sondern indirekt durch Eier, Fleisch und Milchprodukte. Hier gibt es auch Unterschiede bei der Tierfütterung, also je nach Tierhaltungsform und auch je nach Ziel, also Fleischproduktion oder Milchproduktion und so weiter, werden unterschiedliche Mengen an Soja eingesetzt, also in der Rinder- und Milchviehhaltung nicht ganz so viel. Der überwiegende Anteil geht zum Beispiel in die Schweine- und Geflügelmast, also da macht es ca. 20% aus, also ist immer noch eine Mischung mit anderen Stoffen sozusagen. Und auch in der Fischzucht spielt es auch eine Rolle zum Beispiel. Das sind die 80% und dann gibt es eben noch andere Verwendungen, also zum Beispiel Biodiesel und andere kleinere Sachen, die dann die restlichen 9% ausmachen.
Was macht denn Soja so attraktiv als Futtermittel? Also was ist an Soja so sexy, dass die Leute sagen, ey, das wollen wir unbedingt an die Tiere verwenden oder für die Tiere verwenden?
Soja wird generell auch so als Wunderbohne bezeichnet, weil es eben sehr viel Eiweiß hat und auch sehr gut verwendbar ist und vielseitig einsetzbar ist. Soja hat natürlich auch schon eine lange Tradition, seit Jahrtausenden in Asien vor allem, in Europa und auch in Amerika hat es natürlich erst in den letzten Jahrzehnten so richtig an Bedeutung gewonnen. Und eben vor allem wegen seiner interessanten Eigenschaften, die Eiweißproduktion, wenn man das jetzt pro Fläche betrachtet, ist die Eiweißproduktion oder der Eiweißertrag sehr hoch und eben auch sehr gut verwendbar als Futtermittel. Es wird aber trotzdem nicht, also die Sojabohne wird nicht direkt verfüttert, sondern in weiterverarbeiteter Form. Also da gibt es dann verschiedene Formen. Das nennt sich zum Beispiel Soja-Extraktionsschrot, wo das Öl von der festen Masse sozusagen getrennt wird und dann eben der feste Rückbestand des Soja sozusagen verfüttert wird und das Öl wiederum anders verwendet wird. Aber genau das macht es so interessant, dass es vielseitig einsetzbar ist und von den Tieren dann auch sehr gut verwertbar ist, also besser verwertbar auch. Also die Proteine sind besser verwertbar als jetzt andere Soja-Alternativen auch, die in der Fütterung auch teilweise zum Einsatz kommen.
Welche sind das so?
Also was wie zum Beispiel Ackerbohnen oder auch Raps- oder Sonnenblumen-Extraktionsschrot gibt es auch. Genau, aber das ist eher vernachlässigbar, also spielt wirklich eine geringe Rolle, genau.
Okay, dann lass uns doch mal über den Anbau sprechen. Welche Unterschiede gibt es da beim Sojaanbau und warum ist das auch relevant?
Ja, also beim Sojaanbau generell, wie gesagt, der Großteil des Sojas weltweit wird gentechnisch verändert. Also da werden gentechnisch veränderte Sorten eingesetzt und der wird überwiegend, oder Soja wird überwiegend in dieser Form in Monokulturen angebaut, also riesige Flächen und über Jahre hinweg eben die gleiche Pflanze und keine Rotation. Dadurch werden eben die Böden ausgelaugt, weil sie eben einseitig belastet werden und es kommt auch zu Störungen der Wasserkreisläufe, einfach weil diese riesigen Flächen auch keine, zu mehr regionaler oder lokaler Trockenheit auch führen und auch die lokalen Niederschlagsmuster verändern und einfach keine Biodiversität, kein anderes Leben sozusagen zulassen. Und wie gesagt, also der Anbau in Bio und nicht gentechnisch veränderten, also Bioanbau ist prinzipiell nicht gentechnisch verändert, der findet eher in kleinerem Maße statt in Europa und da oft auch mit, also Soja kann auch eine gute Ergänzung in der Fruchtfolge sein Und wenn Soja so eingesetzt wird, dann macht das, also das heißt, Soja wird im Wechsel mit anderen Pflanzen angebaut und nicht jedes Jahr immer wieder die gleiche Pflanze. Und das führt generell bei allen Pflanzen natürlich zu mehr Resilienz, weil die Schädlinge nicht Zeit haben, sich über Jahre halt immer weiterzuentwickeln, sondern es gibt halt verschiedene Inanspruchnahme der Böden. Und durch Soja, Soja ist natürlich auch ein wichtiger Stickstofflieferant für die Böden. Also das kann auch den Stickstoffgehalt in den Böden erhöhen, was dann wiederum für andere Pflanzen gut ist, die dadurch mehr Nährstoffe erhalten. Und dadurch wird eben prinzipiell die Resilienz der Pflanzen dort besser, also gestärkt und genau, ein besserer Kreislauf geschaffen. Und die Böden werden auch lockerer und können Wasser besser aufnehmen und so weiter. Da gibt es eben ganz viele Vorteile, die sich dann daraus ergeben, wenn Soja zusammen mit anderen Pflanzen angebaut wird. Und das findet eben hier in Europa zum Beispiel statt und in kleineren Maßen eben auch an anderen Orten.
Ja, gut, jetzt sitzt du ja hier als Expertin vom WWF. Das heißt, der WWF ist irgendwie mit Soja verbandelt, arbeitet zu dem Thema. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr mitnehmen?
Genau, also wir beschäftigen uns mit Soja vor allem in Bezug auf das Thema Entwaldungs- und umwandlungsfreie Lieferketten, nennt sich das. Also unser Ziel ist es eben, Agrarlieferketten vor allem frei von Entwaldung und Umwandlung von natürlichen Ökosystemen zu gestalten oder eben die Wirtschaft auch dahin zu bewegen, dass sie sich dazu committen und ihre Lieferketten anschauen und transparenter gestalten und eine Rückverfolgbarkeit schaffen, sodass sie dann auch sagen können, ja, dort, wo wir unser Soja herbeziehen, da wurde nicht entwaldet oder Flächen umgewandelt in Agrarflächen. Also wir sind da aktiv in verschiedenen Projekten, aber auch zum Beispiel auf politischer Ebene, also sei es jetzt in Deutschland, auf EU-Ebene, aber auch global, dass wir uns eben für dieses Thema einsetzen und für stärkere Gesetzgebung. Und hier in Deutschland haben wir in den letzten Jahren vor allem auch mit Unternehmen zusammengearbeitet und versucht, die in Richtung nachhaltiger Lieferketten zu pushen. Und gleichzeitig betreiben wir auch viel Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, wir machen Studien und decken die Zusammenhänge von Entwaldung und Konsum auf und ja, diese verschiedenen Landnutzungsdynamiken, die es da gibt, also dass Regenwald entwaldet wird und dann eben Soja angebaut wird und wie das dann auch zu uns gelangt. Also einerseits haben wir als Zielgruppe natürlich die Unternehmen und versuchen da auch mehr Druck aufzubauen und da auch sozusagen das öffentliche Licht drauf zu werfen. Andererseits kommunizieren wir auch viel natürlich, wie jetzt auch hier, über soziale Medien und über verschiedene Medien an KonsumentInnen, um das Thema eben deutlicher, also und allen auch bewusster zu machen, weil es eben nicht so direkt ist wie jetzt, ich kaufe eine Schokolade und dann weiß ich irgendwie, die Kakaobäuerin in Westafrika hat irgendwie einen schlechten Lohn oder so, oder von dem sie nicht leben kann. Also das ist natürlich jetzt vielleicht schon ein bisschen bekannter und natürlich auch, also sind natürlich alles sehr gravierende Probleme. Aber bei Soja ist der Bezug halt wirklich sehr indirekt und da weiß man dann nicht sofort, ah ja, Soja steckt hier drin, also wie auch zum Beispiel bei Palmöl und Nutella. Das ist inzwischen ein bisschen bekannter und deshalb versuchen wir da auch immer mehr wieder den Blick drauf zu werfen, dass es den Leuten auch bewusst ist, was sie konsumieren, dass es eben auch eine Verbindung hat zu Dynamiken auf der anderen Seite der Welt sozusagen.
Naja, was wiederum Einfluss dann auf uns nachher hat.
Genau.
Empfindest du das denn als herausfordernd, es ist ja sehr mehrschichtig oder sehr mehrschrittig, dieses Problem immer wieder zu kommunizieren und Leute da zu sensibilisieren?
Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr komplex. Also ich habe das auch selber in meiner Familie, dass die dann so fragen, ja, was haben wir eigentlich damit zu tun?
Ja.
So klassisch beim Grillen. Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen ermüdend. Also man muss immer wieder auch irgendwie das Gleiche erzählen oder man denkt vielleicht so in unserer Bubble, denken wir vielleicht, ja, das ist irgendwie schon allgemein bekannt, aber letzten Endes ist es dann eben doch nicht bekannt, diese etwas komplexeren Beziehungen. Weil die Menschen teilweise auch einfach nicht so viel darüber nachdenken, wie jetzt das Tier vielleicht gefüttert wird. Also es mag sein, dass sie zum regionalen Fleischer gehen, aber wie das Tier dann gefüttert wird, woher das kam, das ist dann eben vielleicht nicht so regional. Also, und das ist natürlich wiederum bei Bioprodukten, kann man sich ein bisschen mehr darauf verlassen, dass es auch wirklich mehr Wert auf Kreislaufwirtschaft gelegt wird, weil die eben auch nur einen bestimmten Anteil an Futtermitteln überhaupt extern dazu kaufen können. Also da gibt es natürlich ganz andere Sachen, auf die man sich da auch mehr verlassen kann. Und bei konventioneller Landwirtschaft ist es relativ undurchsichtig. Und der Handel global mit Agrarrohstoffen und mit Soja passiert natürlich auch über sehr große Agrarhandelsunternehmen, mhm. die auch nicht so gerne im Licht der Öffentlichkeit stehen. Sowas wie Cargill oder Bunge, ADM kennt man vielleicht auch gar nicht.
Nee.
Ja, und genau, das ist natürlich auch deren Ziel, dass man die nicht so kennt. Und das ist alles eben ein bisschen undurchsichtig und ist natürlich schwierig. Und sowas wie ja direkte Lieferketten mit kleinen BäuerInnen gibt es bei Soja quasi nicht. Also das ist eben schon was ganz anderes als jetzt bei anderen Rohstoffen, die mehr von kleinen BäuerInnen auch angebaut werden. Genau.
Okay.
Also wie zum Beispiel Kakao,
ja.
da gibt's, also sieht man ja öfter auch in Supermärkten, dass es dann irgendwelche kleinen Schokoladenfirmen gibt, die versuchen irgendwas besser zu machen, anders zu gestalten und auch direkt mit den ProduzentInnen vor Ort in Kontakt zu gehen und direkt bei denen zu kaufen. Das ist bei Soja alles nicht so in dem Maße möglich.
Ist es nicht möglich oder ist es absolut momentan kein Standard? Also könnte es irgendwie auch eine Einkommensquelle sein, für kleinere LandwirtInnen Soja anzubauen, wenn das alles ein bisschen transparenter ist und vielleicht die Menschen mehr sensibilisiert sind?
Also es ist auf jeden Fall gerade kein Standard und ich denke, es ist auch wahrscheinlich jetzt nicht keine naheliegende Einkommensalternative für kleinere ProduzentInnen ja. sozusagen, weil die natürlich auch immer eine gewisse Effizienz und Produktivität haben müssen, um überhaupt auf dem Weltmarkt mitspielen zu können. Also das ist dann wahrscheinlich eher für lokale Märkte könnte das dann in Frage kommen. Aber oder für ja auch für Kreislaufwirtschaft, also für die eigene Tierfütterung und so, dann kann das natürlich in Frage kommen. Aber auf dem Weltmarkt werden immer die, also aktuell, jetzt war ich ein bisschen pessimistisch gesehen, ja. aber werden eher die großen Agrarhändler weiter ihr das Sagen haben sozusagen.
Okay, aber wenn es nur ein paar große gibt und wir dafür kämpfen, dass das alles transparenter ist, dann weiß man nachher im Endeffekt, ist es von A, B oder C. Also was kann es ändern, wenn man es nachher weiß, woher es herkommt?
Also das ist schon relevant, einfach um zu wissen, ob die Flächen, von wo das Soja bezogen wird, ob die irgendwie in Zusammenhang mit Entwaldung stehen oder auch mit Menschenrechtskonflikten. Also das gibt es natürlich auch oft, wenn wir jetzt über Lateinamerika sprechen, da ist das Thema Menschenrechtskonflikte natürlich ein sehr prominentes auch sozusagen, also ein sehr, sehr aktuelles Thema, was auch bei der Expansion der Sojaanbauflächen natürlich eine große Rolle spielt. Also ich war selbst vor kurzem auch in Brasilien mit den Kolleginnen vor Ort und da haben wir auch eine Community besucht, die gerade vor kurzem erst vertrieben wurde von ihren Flächen, wo einfach ja ihre Häuser abgebrannt wurden und sie dann eine ganze Weile auch auf der Straße leben mussten, bis sie dann eine neue Fläche gefunden haben, wo denen auch von staatlicher Seite geholfen wurde. Aber auf der neuen Fläche, also in dem neuen Gebiet, da ist zum Beispiel der Zugang zu Wasser ganz schwierig. Also das ist schon alles höchst problematisch und mit vielen Konflikten verbunden.
Dann lass uns auf einen anderen Begriff nochmal zu sprechen kommen, der in letzter Zeit immer wieder hochgekommen ist. Das Sojamoratorium. Was steckt dahinter? Es klingt sehr groß.
Das Sojamoratorium, ja. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache gewesen. Gewesen, sage ich, weil also es besteht immer noch und es besteht sozusagen noch Hoffnung, dass es auch noch weiterhin irgendwie erhalten werden kann. Die Geschichte ist, dass vor circa 20 Jahren, wo es ganz offensichtlich wurde, dass der Amazonas-Regenwald immer mehr bedroht ist durch die Ausweitung der Agrarflächen. Zu dieser Zeit haben sich dann verschiedene Akteure, also sektorweit, zusammengeschlossen in einem sektorweiten Bündnis, also einerseits Sojaproduzenten direkt, aber auch diese Agrarhändler, von denen wir auch schon gesprochen haben, und auch zivilgesellschaftliche Organisationen und staatliche Institutionen, die haben sich in einem Bündnis zusammengeschlossen und sich darauf geeinigt, kein Soja mehr zu handeln oder auch zu finanzieren, was auf Flächen angebaut wurde im Amazonasgebiet, die nach 2008 entwaldet wurden. Und 2008, weil man muss natürlich immer irgendwie auch ein Datum setzen, weil die Ausweitung oder die Zerstörung des Regenwalds hat natürlich schon eine längere Geschichte und dann kann man nicht sagen, okay, was prinzipiell zerstört wurde, weil das kann man dann nicht so gut nachverfolgen und deshalb hat man sich eben auf dieses Datum geeinigt, 2008, das kann man auch, also nennt man auch Cut-Off-Date sozusagen, ab da an darf sozusagen nichts mehr entwaldet werden, beziehungsweise darf kein Soja mehr bezogen werden, was irgendwie in Zusammenhang mit Flächen steht, die nach 2008 zerstört wurden. Und das hatte sehr positive Effekte, weil die Entwaldung einerseits stark zurückgegangen ist, also die Entwaldung für Sojaanbauflächen um 70% ist die Entwaldung zurückgegangen in den letzten Jahren. Und andererseits oder gleichzeitig wuchs trotzdem der Sojaanbau in Brasilien sehr stark weiterhin an. Also es gab eine große Ausweitung der Sojaflächen, aber man hat da eben diese positive Wirkung des Moratoriums gesehen, weil dadurch viel mehr, also dadurch wurde sozusagen, wurden die Sojaproduzenten auch incentiviert. Wie sagt man das nett?
Oh Gott, gezwungen, aber belohnend bezwungen.
Ja, oder genau, also sie wurden sozusagen motiviert.
Motiviert, ich glaube, motiviert passt sehr gut.
Motiviert auch mehr auf andere Flächen auszuweichen, zum Beispiel auch auf brachliegende Flächen, die sie dann wieder, oder auf degradierte Flächen, die sie dann wieder in Benutzung genommen haben, was auch sehr gut funktioniert hat. Und dadurch konnte eben trotzdem, und auch durch eine Verbesserung der Anbaumethoden, konnte eben trotzdem die Sojaproduktion deutlich gesteigert werden in diesen Jahren, während gleichzeitig eben insgesamt ca. 13.000 Quadratkilometer Wald erhalten werden konnten in der Zeit. Also es ist schon sehr ein sehr schönes, sehr positives Beispiel dafür,
ja,
dass der Schutz von Ökosystemen stattfinden kann bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität, der landwirtschaftlichen Produktivität, was natürlich auch wichtig ist, also für die Märkte, für die Menschen in Brasilien ist es natürlich nachvollziehbar, dass sie auch die Produktion steigern wollen. Und das hat da eben sehr gut funktioniert. Und das war einfach ein freiwilliges Engagement des Sektors. Und das ist schon sehr bemerkenswert.
Ach, es war freiwillig?
Genau, also es gab verschiedene Unterstützung auch von staatlicher Seite, aber auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das sozusagen mit begleitet haben. Aber das war eine freiwillige Verpflichtung der Agrarhändler und eben der Sojaproduzenten. Und das sind eben sehr wichtige Player, und da kommen wir jetzt auch zu dem heutigen Stand. Jetzt ist es so, dass diese wichtigen Player, also vor allem diese großen Agrarhändler, haben jetzt angekündigt oder haben sich schon zurückgezogen aus diesem Moratorium. Warum? Weil es vor kurzem ein Gesetz verabschiedet wurde. Das ist noch nicht ganz durch, aber die haben jetzt sozusagen schon darauf reagiert. Und dieses Gesetz besagt, dass Steuervergünstigungen zukünftig, also Steuervergünstigungen, die bisher für alle landwirtschaftlichen Unternehmen in einem Bundesstaat, Mato Grosso, also es ist nur auf Bundesstaatsebene sozusagen, okay, da galten Steuervergünstigungen für landwirtschaftliche Unternehmen. Und dieses neue Gesetz besagt, dass die abgeschafft werden für diejenigen Unternehmen, die sich an freiwilligen Umweltschutz Initiativen beteiligen, die über die Gesetze hinausgehen, die in diesem Bundesstaat gegeben sind. Das heißt, freiwillige Vereinbarungen wie das Moratorium fallen da auch darunter. Das heißt, die Unternehmen werden sozusagen bestraft, wenn sie sich auch daran beteiligen. Und das klingt natürlich ein bisschen absurd.
Und das klingt absolut absurd.
Ja, finde ich auch. Es ist auch natürlich irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar, dass die Unternehmen da sich jetzt zurückziehen wollen. Es ist aber andererseits auch noch gar nicht klar. Die Entscheidung muss vom obersten Gerichtshof, wird die gerade noch geprüft in Brasilien. Und es kann auch sein, dass sie als verfassungswidrig eingestuft wird. Das heißt, die Unternehmen haben diesen Schritt eigentlich viel zu schnell gemacht. Und natürlich fordern wir einfach, dass sie sich weiter an dieses Moratorium halten, weil das eben eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Maßstab war auch für den globalen Handel. Also auch die Unternehmen hier in Europa haben sich darauf verlassen, und dadurch hat Brasilien auch unglaublich an Glaubwürdigkeit gewonnen und auch sozusagen den Ruf als wirklich Vorreiter in Umweltschutz. Und die Unternehmen hier konnten sich darauf verlassen, dass sie gesagt haben oder konnten sich darauf verlassen, dass das Soja, was sie eben kaufen von brasilianischen Händlern, dass es eben nicht mit Entwaldung im Amazonasgebiet zusammenhängt. Und das können sie jetzt nicht mehr.
Okay.
Das ist natürlich sehr gravierend.
Ja. Zur Transparenz. Wir haben jetzt heute beim Aufnahme des Gesprächs Ende März 2026. Wir nehmen natürlich alles heute wichtig, mit dem heutigen Wissen, mit dem heutigen Stand auf. Wer weiß, was morgen kommt. Wir hoffen natürlich, dass es positiv weitergeht. Aber jetzt ist natürlich jetzt gerade ein bisschen die Frage, wo geht's denn hin? Weil jetzt vor allem, nachdem du mir jetzt das gesagt hast, bekommt das, was du mir davor gesagt hast, mit der Transparenz der Lieferketten, viel, viel, viel mehr Relevanz. Weil sollte das jetzt wirklich passieren, möchte ich ja die Info haben, das Produkt, was ich jetzt hole, ist es jetzt neu abgeholzter Regenwald oder sind es halt Flächen, die halt schon 20, 30 Jahre bewirtschaftet werden?
Ja, genau. Also einige größere Unternehmen, europäische Unternehmen haben auch schon angekündigt, dass sie dann kein Soja mehr aus Brasilien beziehen wollen. Mm. Das heißt, das ist natürlich auch ein wichtiges Signal an die Agrarhändler. Und für uns ist es auch wichtig immer, also wenn ich, also ich habe ja vorhin auch gesagt, wir sind auch viel im Austausch mit Unternehmen. Da geht es vor allem auch zum Beispiel um Lebensmitteleinzelhändler und Unternehmen hier in Europa und nicht diese ganz großen Agrarhändler, weil die sind oft schwer zu erreichen sozusagen. Und natürlich haben die sogenannten Downstream-Akteure, also die Unternehmen am Ende der Lieferkette wie Lebensmitteleinzelhändler, mhm. haben natürlich einen großen Hebel auch. Und deshalb versuchen wir auch darüber sozusagen, die zu unterstützen, eben den Druck auf die Agrarhändler zu erhöhen. Und das ist natürlich jetzt auch mit der Ankündigung erfolgt. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem die Frage, wie die darauf reagieren, die Agrarhändler. Und ja, wenn das jetzt heißt, dass sie nicht mehr Soja aus Brasilien beziehen würden, dann kann es natürlich auch zu Marktverschiebungen kommen. Also das wäre natürlich auch nicht das ideale Szenario. Das ideale Szenario wäre, dass sich alle weiterhin an das Soja-Moratorium halten mhm. und den Amazonas schützen. Und einfach diese Sicherheit gegeben ist, dass der Amazonas geschützt ist durch dieses Moratorium. Genau, und wie sich das jetzt weiterentwickelt, das ist eine große Frage. Aber es zeigt natürlich auch so die Verletzlichkeit dieser Selbstverpflichtung. Ja. Verpflichtung. Und deshalb ist aus unserer Sicht auch umso wichtiger, einen starken gesetzlichen Rahmen halt zu schaffen für den Schutz von Ökosystemen, von natürlichen Ökosystemen. Was zum Beispiel auch im Rahmen der Entwaldungsverordnung auf EU-Ebene passiert, mhm. Genau, ist vielleicht jetzt auch mittlerweile schon einigen ein Begriff. Also sie ist schon
hoffentlich.
hoffentlich. Für uns gefühlt, das ist Thema Nummer eins, aber gut, das mhm. ist jetzt auch nur in meiner Bubble so. Ja, also die ist, wird seit Jahren diskutiert und ist 2023 schon in Kraft getreten, aber für die Unternehmen gilt sie bisher noch nicht. Also der Geltungsbeginn sozusagen für die Unternehmen war eigentlich mit etwas Abstand Ende 24. Jetzt bin ich schon verwirrt, genau. Dann hatten wir 25. Sie wurde jetzt mehrmals verschoben, dieser Anwendungsbeginn. Mhm. Das Gesetz richtet sich an Unternehmen, die dann sicherstellen müssen, dass oder sicherstellen sollen über ihre Lieferketten, dass sie keine Produkte beziehen, die mit entwaldeten Flächen in Zusammenhang stehen.
Ja.
Und das bezieht sich erstmal nur auf Wald und auch nur auf bestimmte Rohstoffe, also darunter auch Soja und Kaffee, Kakao, Palmöl und noch ein paar andere, also Holz, mhm. Kautschuk auch.
Aber dann schneiden sich doch eigentlich jetzt die Unternehmen, die jetzt freiwillig aus diesem Moratorium rausgehen, selber ins eigene Fleisch, oder? Also wenn jetzt zumindest für den europäischen Markt oder für den EU-Markt.
Ja, eigentlich schon. Aber natürlich muss man hier auch, also es gibt auch Differenzen sozusagen. Also es gibt auch das andere Argument, weil bei dem Moratorium ist das Cut-off-Date der 2008, mhm. Als 2008 angegeben. Und bei diesem neuen Gesetz ist es 2020. Und da haben auch viele Unternehmen dann argumentiert, da müssen wir ja nicht mehr uns ans Moratorium halten. Und das ist natürlich aus unserer Sicht auch vollkommen falsch. Natürlich, ja. Also geht es immer um Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen. Also zum Beispiel dieses Moratorium als freiwillige Selbstverpflichtung zusammen mit der EU Deforestation Regulation, EUDR kurz gesagt. Mhm. Genau, aber es ist natürlich hier auch eine heiße Diskussion sozusagen mit den Unternehmen, weil die natürlich auch schauen wollen, wie sie den geringsten Aufwand haben. Aber aus unserer Sicht ist beides essentiell und wichtig einzuhalten. Bei der EUDR ist es jetzt aber leider gerade das Thema, wie auch bei anderen Nachhaltigkeitsgesetzgebungen auf EU-Ebene, dass oder auch ja EU, auch in Deutschland ist es natürlich auch durch die neue Regierung immer wieder, also immer mehr auch ein Thema, die Deregulierung der sogenannte Bürokratieabbau. Da sehen wir jetzt in letzter Zeit schon, dass einige verschiedene Gesetzgebungen auch angegriffen werden, die eben in diese Richtung gehen und die Unternehmen mehr in die Verantwortung nehmen wollen. Und das ist jetzt auch unklar, wie das mit der EUDR weitergeht. Also ein bisschen unklar.
Okay, also es ist vieles unklar. Gibt es denn jetzt irgendwie eine Marschrichtung, die schon relativ klar ist, wie es denn jetzt mit Soja und mit den Lieferketten weitergeht?
Gerade schwierig.
Gerade schwierig, okay. Ja, ist auch
genau.
eine Antwort.
Genau, also wir hoffen natürlich jetzt sehr oder wir sind da auch dabei, verschiedene Fäden sozusagen zu ziehen an verschiedenen Ecken und Enden und auch die Kolleginnen in Brasilien mit den Akteuren vor Ort zu verhandeln oder die in die Richtung zu bewegen, sich weiter an das Moratorium zu halten. Hier auf in Deutschland auf EU-Ebene sind auch viele Kolleginnen dabei, eben weiterhin sich für das Gesetz einzusetzen. Also das ist ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Themen sozusagen und Fronten in Anführungsstrichen, an denen wir sozusagen kämpfen für den Schutz der Ökosysteme. Aber gerade ist es wirklich ein bisschen unklar, also vor allem mit Blick auf Soja ist es gerade ein bisschen unklar, wie das mit dem Soja-Moratorium weitergeht. Mhm. Das steht noch auf der Kippe. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, es gibt noch eine Chance, dass es weiterhin bestehen bleibt und weiterhin seine Wirkung entfalten kann sozusagen für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes, weil wie gesagt auch noch die Entscheidung des obersten Gerichtshofs aussteht. Brasilien hat ja auch gerade erst eine COP ausgerichtet und hat eigentlich auch schon Interesse daran, nicht global als Entwaldungstreiber sozusagen zu gelten, sondern auch die Rolle als Vorreiter in Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
Ja, auch den Waldfonds oder sowas, da ist ja ganz, ganz viel passiert. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Podcasts, die wir dazu gemacht haben, auch nochmal in den Shownotes. Wir haben einen zu dem ganzen Rollback der Naturschutzgesetze auf EU-Ebene und wir haben auch einen gemacht zum Ringwaldfonds und zur Klima-COP im Dezember 25, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. So, das ist jetzt alles groß auf politischer Ebene und auf Wirtschaftsebene. Jetzt lass uns mal richtig runterbrechen auf uns. Ich gehe jetzt in den Supermarkt. Wie kann ich eventuell vielleicht auch mit meinen Kaufentscheidungen irgendwie Einfluss nehmen? Oder habe ich überhaupt einen Einfluss darauf? Also wie kann ich mich jetzt durch den Supermarkt noch selber navigieren, ohne die falschen Entscheidungen zu treffen oder ein schlechtes Gewissen zu haben?
Genau, das ist natürlich auch ein wichtiger Hebel, den wir, also den jeder Einzelne von uns haben kann. Beim Thema Soja ist es vor allem oder prinzipiell ist natürlich, wie auch wenn wir auf andere Themen, also auch auf andere Umweltaspekte blicken, ist natürlich die verstärkt pflanzenbasierte Ernährung ein erster wichtiger Schritt. Also das heißt jetzt nicht komplett auf Fleisch oder tierische Produkte zu verzichten, aber schon einfach ein bisschen mehr pflanzenbasiert sich zu ernähren, ist auf jeden Fall ja schon mal eine gute Wahl, die man treffen kann. Und auch wenn man Fleischprodukte oder tierische Produkte generell kauft, also auch eben Eier oder Geflügel und so weiter, ist es auch schon natürlich sinnvoll, darauf zu achten, dass sie aus biologischer Produktion stammen, genau wenn das möglich ist, oder von regionalen Höfen. Also es ist natürlich immer noch besser als jetzt von großen Marken oder großen Schlachthöfen die Produkte zu kaufen. Aber prinzipiell ist es natürlich, ja, wie gesagt, schon ratsam zu versuchen, etwas den Konsum von tierischen Produkten runterzufahren. Und dadurch kann man schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Aber es ist auch wichtig für uns zu betonen eigentlich, dass eben hier nicht so der Hebel liegt. Also wir haben als KonsumentInnen eben nur bedingt Einfluss, weil letzten Endes können wir nicht nachvollziehen, woher, also wie das Huhn gefüttert wird, was jetzt unser Ei geliefert hat. Deshalb ist es schon auch, deshalb versuchen wir eben auch diese über die Unternehmen zu gehen und die in die richtige Richtung zu bewegen. Und letzten Endes auch also für einen starken Gesetzesrahmen uns einzusetzen, weil es manche Sachen gibt, die einfach nicht in unserem Einfluss liegen.
Das war Ulrike Hartner, Project Manager Sustainable Land Use beim WWF und unsere Soja-Expertin. Vielen, vielen lieben Dank an dich.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du hier warst. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann hinterlasst sie ganz gerne in den Spotify-Kommentaren oder auch per E-Mail an podcast@wwf.de. Ich bin Aileen Wegner, abonniert diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und die nächste gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin, ciao.